Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend und an diesem Wochenende unter euch sein darf und dass wir miteinander das wunderbare, herrliche Wort Gottes betrachten dürfen, hören dürfen, uns belehren lassen dürfen durch den lebendigen, auferstandenen Herrn, der dieses Wort gebrauchen will, um alle Kinder Gottes zu erbauen. Ja, es wurde gesagt, ich soll noch ein bisschen was zu meiner Person sagen. Mein Name ist Rudolf Ebertshäuser. Ich bin 57 Jahre alt geworden. Ich bin seit 26 Jahren gläubig, beziehungsweise sind es dann bald 27 Jahre. War vorher Marxist und Atheist. Im Westen war das eine sehr idealistische und wilde Sache in der Nachfolge von Rudi Dutschke und anderen Verführern. Gewisse Zeit als linker politischer Aktivist zu sein. Und es war Gottes große Gnade, dass ich im späten 20er Jahren meines Lebens nachdenken durfte über den Sinn des Lebens, dass ich dann auch nach vielen Verirrungen in Meditation und Buddhismus und Hinduismus und anderen Dingen einmal zur Bibel greifen durfte. Ich kannte keinen lebendigen Christen so richtig, hatte keinen Zugang zum Christentum eigentlich, aber ich habe dann in Gottes Wort gelesen und besonders das Johannesevangelium wurde mir so groß und ich habe gemerkt, das sind wirklich Worte voller Kraft und voller Leben. Das sind Worte, die anders sind als die ganzen Weisheitslehrer, sie geschrieben hatten, die ich vorher verschlungen hatte und ich durfte mich im Alter von 30 Jahren bekehren. Nun, später bin ich als junger Christ in manche Irrwege gegangen. Ich habe bald schon Einflüsse von der charismatischen Bewegung gehabt. Mit meiner Frau zusammen sind wir dann nach einiger Zeit in eine charismatische Gemeinde gegangen, waren 4 Jahre überzeugte Charismatiker der Meinung, dass wir jetzt die große Erweckung in der letzten Zeit erleben könnten, haben falsche Propheten erlebt, Zungenreden, wie Leute umgefallen sind, alle diese Dinge. Und Gott hat in seiner Barmherzigkeit uns die Augen geöffnet und gezeigt, dass wir in eine endzeitliche Verführung geraten waren, dass diese Geisteswirkungen, von denen wir so begeistert waren, dass sie von falschen Geistern kamen, von Verführungsgeistern. Wir kamen also auf genau dasselbe, was die Väter der Berliner Erklärung 1909 festgestellt hatten. Diese Geister sind nicht von oben, sie tarnen sich fromm, aber sie sind in Wirklichkeit von unten. Das haben wir handfest erlebt. Das hat auch mein Leben umgestaltet, mich erweckt zur Bibel hin. Ich habe erkannt, in den endzeitlichen Verführungsströmungen kann ich nur dann bestehen, wenn ich von ganzem Herzen dem Wort Gottes folge, wenn ich dieses Wort wirklich als einzige Richtschnur und als Leuchte für meinen Weg nehme. Das wurde mir ganz neu wichtig und mir war auch klar, ich muss es eng nehmen mit dem Wort, nicht irgendwie locker und weit. Sonst kommen wir in der letzten Zeit in schlimme Irrtümer hinein. Das hat mich insofern geprägt, als ich dann ein dickes Buch schreiben durfte, vom Herrn geleitet, diese ganzen Lehren der Charismatik, der Pfingstbewegung von der Bibel her aufgearbeitet habe und versucht habe, deutlich zu machen, worin die Irreführung eigentlich besteht, was die Bibel wirklich lehrt. Darauf folgten 7 Jahre Mitarbeit bei der Revision der Schlachterbibel. Das war mir eine sehr kostbare und wertvolle Zeit. Ich durfte da selber eine Art Bibelschule durchlaufen. Ich halte nicht viel von den offiziellen Bibelschulen, die da heute so im Schwange sind, aber das war eine kostbare Bibelschule, ein Geschenk vom Herrn. Danach, 2003, ging es immer deutlicher in den vollzeitlichen Dienst. Ich habe Germanistik und Anglistik studiert, war jahrelang Verlagslektor in einem weltlichen Buchverlag und habe dann später im christlichen Verlagswesen auch Verlagslektor gemacht, Übersetzungen bearbeitet, Bücher herausgegeben. Aber dann habe ich gemerkt, mein Auftrag ist zu schreiben und zu verkündigen. Und das tue ich seit 7 Jahren im vollzeitlichen Dienst in Abhängigkeit vom Herrn, von niemandem gesponsert und finanziert, aber auch von niemandem kontrolliert und dirigiert. Das ist auch ein Vorteil in der heutigen Zeit, dass man das sagen darf, was Gott einem aufs Herz legt, ohne dass man irgendwo zensiert wird. Das ist jedenfalls mein Auftrag, dass ich in Gemeinden gehe, hin und her, Vorträge halte über charismatische Bewegung, Endzeit, über biblische Themen, so wie auch hier. Und ansonsten schreibe ich Bücher und Schriften. Hier liegen auch einige aus, die sind kostenlos, die kann man mitnehmen. Wer möchte, kann eine Spende geben, aber wirklich nur wer möchte, das ist mir lieber. Sie gehen weg, sie werden auch weitergegeben, denn das ist der Versuch, zu wichtigen Themen in der heutigen Zeit von der Bibel her Klarheit zu schaffen. Und das ist, denke ich, auch das ganz, ganz Wichtige, wenn wir in der heutigen Zeit festen Grund unter dem Boden haben wollen, unter den Füßen, dann brauchen wir eine ganz klare, einfältige Orientierung an Gottes Wort. Es wird so viel Sophistisches und Philosophisches und Kompliziertes und Verdrehtes dahergeredet, was vielleicht fromm klingt, aber nicht wirklich biblisch fundiert ist heute. Wenn wir nun zu dem Thema des heutigen Abends kommen, ich finde es ein ganz wunderbares Thema, ein schönes Thema. Ich hoffe, dass Gott Gnade schenkt, dass wir etwas von diesen wunderbaren Gedanken heute Abend sehen dürfen, die Gott hatte bei der Gründung der Gemeinde des lebendigen Gottes, der Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Aber auch da ist es so, dass heute ganz unterschiedliches Verständnis da ist, dass man gar nicht mehr weiß, was heißt Gemeinde eigentlich überhaupt. Da gibt es die Adventgemeinde und die Neuapostolische Gemeinde und die katholische Kirchengemeinde und die evangelische Kirchengemeinde und freie Gemeinden und Baptistengemeinden und dieses und jenes. Und es ist vielleicht eine Gefahr, dass wir vor lauter menschlichen Dingen ein bisschen nicht mehr bedenken, ja, was ist eigentlich die Gemeinde? Was ist die Gemeinde nach dem Neuen Testament? Was hat Gott eigentlich an Gedanken, an Richtlinien geoffenbart in seinem Wort, ganz besonders in den Briefen des Apostels Paulus, über dieses Geheimnis über die Gemeinde? Denn das sehen wir recht bald, wenn wir in die Briefe des Apostels Paulus schauen. Die Gemeinde ist ein Geheimnis. Die Gemeinde ist etwas, was im Alten Testament noch nicht geoffenbart war. Für manche Christen ist es eine fast unterschiedslose Linie zwischen Israel im Alten Testament und der Kirche im Neuen, aber im Neuen Testament lesen wir etwas anderes. Da ist ein radikaler Einschnitt, da hat Gott etwas ganz Neues begonnen. Die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und diese Gemeinde ist auch etwas anderes als das Christentum. Das müssen wir heute vielleicht besonders deutlich sehen, dass es ein Namenschristentum gibt. Viele, viele Millionen Menschen, die sich zum Christentum bekennen, ohne eine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus zu haben, ohne die Geburt von oben erfahren zu haben. Die Bibel sagt aber ganz klar, die Gemeinde ist die von Gott zusammengefügte Gemeinschaft der wahrhaft Wiedergeborenen. Ich lese immer wieder und höre mit Erschrecken solche Meldungen wie, nun, 5 Milliarden Menschen müssen wir noch evangelisieren, 2 Milliarden Menschen sind schon evangelisiert. Und dann denke ich mir so, diese Menschen, oft sind es Evangelikale, die meinen also, dass jeder katholische Christ und jeder evangelische Christ, dass der gerettet, wiedergeboren ist und Teil der Gemeinde Jesu Christi ist. Nun, wenn wir das Ganze nicht menschlich sehen, sondern biblisch sehen, dann werden wir ganz bald sehen, es kann gar nicht sein. Die Gemeinde, der Leib des Christus, besteht nur aus wiedergeborenen Menschen. Ich möchte es vielleicht einmal ganz kurz belegen mit 1. Korinther 12, Vers 13. Auf den 1. Korintherbrief werden wir noch öfters heute kommen. Er ist einer der grundlegenden Lehrbriefe, in denen Gott uns etwas mitteilt über das Wesen der Gemeinde. Und dort heißt es, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Also wie kommt man in den Leib des Christus? Willst du in eine Gemeinde kommen, ist nicht schwierig. Da muss man ein Bekenntnis sprechen und Unterschrift ausfüllen, vielleicht irgendwo in einen Mitgliedsantrag. Und dann steht man auf der Liste. Aber wisst ihr, es ist nicht wichtig, dass wir auf irgendeiner Kirchen- oder Gemeindemitgliedsliste stehen, sondern es ist wichtig, dass wir im Buch des Lebens stehen. Und dort stehen wir nicht durch eine äußerliche Mitgliedschaft, ganz egal wo. Sondern dort stehen wir nur wenn wir uns persönlich im Licht Gottes als Sünder, als verlorene Rebellen gegen Gott erkannt haben und erkannt haben, dass nur einer den Schaden unseres Lebens, die Verderbnis unserer Sünde heilen kann und geheilt hat, nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für uns am Kreuz sein Blut vergoss. Das ist der einzige Weg, wenn wir an ihn glauben, ihn aufnehmen, dann haben wir das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Dann empfangen wir den Heiligen Geist, dann werden wir von Neuem geboren und hier, wie wir sehen, der Geist Gottes fügt uns in der biblischen Geistestaufe, das ist also nicht die pfingstlerische zweite Erfahrung, sondern das ist etwas, was bei der Wiedergeburt passiert. Die biblische Geistestaufe fügt uns in den Leib des Christus ein und dann gehören wir zu dieser unsichtbaren Gemeinschaft. Die zieht sich quer durch ganz viele verschiedene Denominationen und äußerliche Richtungen. Wie gesagt, da können außen viele Etiketten draufstehen. Wichtig ist, was ist das Wesen? Was ist innen drin? Wohnt der Heilige Geist? Wohnt Christus in diesem Menschen? Und nur die, die wirklich diese Wiedergeburt erfahren haben, gehören zu der wahren Gemeinde. Gemeinde heißt ja Ekklesia, das habt ihr sicher schon öfters gehört, auf Griechisch die herausgerufene Versammlung. Und dieser Ruf Gottes muss uns persönlich erreicht haben. Nur die, die aus der Welt ausgewandert sind, die nicht mehr Teil dieser Welt sind, auch nicht der Weltkirche, sondern die abgesondert sind, geheiligt sind durch die Buße zu dem Herrn Jesus, durch den Empfang des Heiligen Geistes, die gehören zu dieser wahren Leibesgemeinde, von der wir nachher noch einiges mehr hören werden. Also das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dieser Wirrwarr, was sich heute alles Gemeinde nennt, was sich heute alles christlich nennt und das, was wirklich Christus angehört, da müssen wir durchschauen, da dürfen wir uns nicht blenden lassen. Das ist so eine der Dinge, die mich immer wieder belasten, wenn ich manche Zeitschriften lese, wie selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass zum Beispiel die Vertreter der katholischen Kirche alles wiedergeborene Christen sind. Nun, ich mag nur einfach mal darauf hinweisen, dass zum Beispiel ein Luther und andere Reformatoren da aus ihrer tiefsten eigenen Erfahrung und biblischen Überzeugung eine völlig andere Sicht der Dinge hatten. Ich will es mal ganz vorsichtig sagen. Ja? Für Luther war das völlig klar, und er war ja selber Katholik mit Leib und Seele, dass diese Menschen verloren waren, weil sie einem falschen Evangelium anhingen. Götzendienst betrieben mit ihrer Eucharistie. Heute nörgeln die Protestanten und schimpfen drüber, dass sie nicht schneller zu dieser Eucharistie zugelassen werden. Wisst ihr, wer wirklich biblisch gegründet ist, der würde sich davor hüten, jemals nur einer solchen Eucharistie beizuwohnen. Weil es nämlich deutlich ist, dass zwischen dem einmal geschehenen vollkommenen Sühnopfer unseres Herrn Jesus Christus nach Hebräerbrief und diesem wiederholten Opferung eines falschen Jesus in der Oblate ein abgrundtiefer Gegensatz und Unterschied besteht. Und wir leben in einer Zeit, in der klare, von der Bibel her klare Gegensätze immer mehr verschwimmen. Wir haben einen rosaroten Nebel um uns herum. Das ist euch sicherlich auch schon aufgefallen. Und wir müssen immer wieder uns in der Bibel gründen, damit wir diesen Nebel durchschauen und merken, Moment mal, da gibt es ja immer noch Schwarz und Weiß, auch wenn scheinbar im Weltbild mancher Christen und führender Christen nur noch Graustufen zu erkennen sind. Ja? In der Bibel gibt es Schwarz und Weiß. Da gibt es verloren und ewig errettet. Heilig und verdammt. Zu Christus gehörig oder zum Antichristus gehörig. Braut oder Hure. Babylon. Das ist die endzeitliche Entscheidung. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ja? Und alle die gerne diese klaren Gegensätze der Bibel verwischen wollen, die betreiben im Grunde etwas, was man mit aufrichtiger, bibeltreuer Auslegung nicht mehr bezeichnen kann. Sondern es ist eine Verkehrung wichtiger Grundsätze der Heiligen Schrift. Deswegen wollen wir heute versuchen, auch in unserem Vortrag uns ganz einfältig auf die Aussagen der Heiligen Schrift alleine zu gründen. Ja, Gottes Heilsplan und die Gemeinde, das wäre so der erste Punkt. Was interessant ist, Die Gemeinde ist in ihrer ganzen Existenz gebunden an eine Person. An den herrlichen Sohn Gottes, der um unsertwillen auf die Erde kam, der um unsertwillen ans Kreuz ging und für unsere Schuld und Sünde litt und starb, der auferweckt wurde, der in den Himmel auffuhr. Das sind ja alles Dinge, die von liberalen Theologen heute geleugnet werden, die alles im Grund im Wesensgehalt als Getue und religiöses Märchen abtun. Ja, das ist auch so eine Form, das ist kein wahres Christentum, das ist doch ganz klar. Da trennen uns Abgründe zwischen jemand, der sagt, es ist egal, ob das Grab leer oder voll ist, und jemand, der weiß, wenn das Grab voll gewesen wäre, dann fahre ich morgen in die Hölle, wenn ich sterbe. Mich rettet nur eines, der für mich gestorbene, auferstandene, in den Himmel aufgefahrene, lebendige Herr, der zur Rechten Gottes ist. Das muss das Grundlage jedes echten Christseins sein. Wenn wir das verwischen, dann ruinieren wir uns selber. Ja, also die Existenz der Gemeinde ist völlig gebunden an Christus und sein Werk. Ohne den Herrn Jesus, ohne sein Opfer, ohne seine Auferstehung und Himmelfahrt, ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes gäbe es keine Gemeinde. Und wenn wir das heilsgeschichtlich sehen, was war vor der Gemeinde, dann sehen wir Gottes Handeln mit Adam, mit Noah, mit Abraham, mit Israel. Und wir sehen dort, wie Gott immer bemüht war, Menschen, verlorene, gottferne Sünder zu retten und sich ihnen zu offenbaren. Wir werden nachher sehen, ein Wesensmerkmal von Gemeinde ist, dass der lebendige Gott in unserer Mitte wohnen will. Das war aber auch schon mit Israel der Fall. Gott hat genau dasselbe zu Israel gesagt, was er zur Gemeinde sagt. Aber Israel hat versagt. Bis zu dem Punkt, wo im Hesekiel-Tempel die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel weichen musste. Der Gräueldienst, die Götzendienste, die Sünden des Volkes Israel waren so schlimm, dass es der heilige Gott in ihrer Mitte nicht mehr aushielt. Und dann danach war es nur noch eine Frage der Zeit, dass dieser Tempel, dieser stolze, herrliche Tempel Salomos in Trümmern lag, weil sie den Herrn vorher verlassen hat. Also Gott wollte wohnen inmitten der Menschen, schon damals. Aber wir sehen, dass die Gemeinde nochmal etwas ganz Besonderes ist, weil Gott sich niemals so umfassend und tiefgehend über Menschen erbarmt hat, wie in unserer Heilszeit der Gemeinde. Israel unter der Zeit des Gesetzes stand ein Stück ferne von Gott. Wir sehen das zum Beispiel daran, dass kein Israelit es wagen durfte, ins Heiligtum einzutreten, geschweige denn ins Allerheiligste. Die Israeliten brauchten eine besondere, geheiligte Priesterschaft, weil das Volk so unheilig war. Es war nicht geheiligt durch die Innewohnung des Heiligen Geistes. Es hatte keine Wiedergeburt. Es kannte diese innige Beziehung zu dem Herrn Jesus nicht, die wir haben dürfen. Ich hoffe, wir bedenken einmal, was für Vorrechte wir haben. Es ist unglaublich. Vorrechte, für die uns die Engel beneiden. Vorrechte, die auch im tausendjährigen Reich niemand so haben wird, wie wir sie haben dürfen. Und zwar alles nur, weil der Herr Jesus sein vollkommenes Werk getan hat und mit seinem Blut Menschen in einer Weise geheiligt hat und für die Gemeinschaft mit Gott passend gemacht hat, wie es in früheren Heilszeitaltern nie der Fall war. Die Gemeinde besteht, weil Christus gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel verherrlicht auffuhr und dann den Heiligen Geist gesendet hat, damit ein neues Heiligtum entsteht, ein neuer Tempel, ein neuer Organismus, in dem der lebendige Gott sich zum ersten Mal in Kindern offenbaren konnte, in der Mitte von Kindern wandeln konnte. Ist uns das bewusst, was das für ein Vorrecht ist? Dass wir Kinder Gottes heißen dürfen? Dass wir eine Neuzeugung aus dem Heiligen Geist erleben durften? Dass es ein Vorrecht ist, das kein Mose, kein Abraham hatte, kein David? Nicht, dass wir besser wären, aber dieses Vorrecht war erst möglich, als der Herr Jesus sein vollkommenes Sühnopfer vollbracht hat. Was bedeutet es, dass der heilige Gott in unseren Herzen Wohnung nimmt? Geht doch gar nicht. Oder kennen wir unsere Herzen so schlecht? Geht doch gar nicht. Wisst ihr? Und wenn der Herr Jesus nicht sein vollkommenes Sühnopfer vollbracht hätte, wenn er uns nicht durch sein Blut so vollkommen geheiligt hätte, dass Gott keine Sünde in einem wahren, wiedergeborenen Kind Gottes sieht, dass alle unsere Sünden weggewaschen, bedeckt sind und wir heilig und gerecht vor Gott stehen im Christus, dann wäre das überhaupt nicht möglich, was Gemeinde heute ist. Dann könnte Gott auch seinen Heiligen Geist nicht in uns senden. Es geschah aufgrund der Erlösungsmacht des Blutes Jesu Christi. Weil dieses Sühnopfer für Gott so kostbar, so wertvoll war, dass er uns völlig heilig und gerecht sprechen konnte und stellen konnte vor sein heiliges Angesicht. Das normalerweise kann kein Sünder vor dem Angesicht Gottes bestehen, auch nur eine Sekunde. Aber wir dürfen als Kinder in das himmlische Allerheiligste gehen, Hebräerbrief, und dürfen dort sagen, aber lieber Vater, wir dürfen unsere Bitten freimütig vor einem heiligen Gott ausbreiten, dort wo sonst nur die Cherubim und die Engel Gott in Furcht dienen. Ist uns das klar, was der Hebräerbrief uns eigentlich an Vorrechten deutlich macht? Wir haben kein irdisches Heiligtum. Wir haben kein Gotteshaus in dem Sinn, dass man nur in der Kirche beten könnte und gesegnet werden könnte. Sondern wir selbst sind ein Gotteshaus, wenn wir wiedergeboren sind. Gott wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Sage ich das jetzt einfach nur so? Ich möchte einfach mal zwischendrin an ein Bibelwort erinnern, auch aus dem Korintherbrief, wo das so deutlich gemacht wird. Und deswegen ist das Geheimnis der Gemeinde auch ein Geheimnis, das ganz eng mit Christus verbunden ist. Ich müsste jetzt viele Stellen anführen, ich kann nur wenige anführen, aber lasst uns miteinander mal Epheser 3 aufschlagen. Ab Vers 4 wollen wir mal lesen, was der Apostel Paulus hier den Ephesern sagt. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Also, der Apostel Paulus sagt hier ganz klar, im Alten Testament werden wir vergeblich irgendetwas von der Gemeinde Jesu Christi suchen. Dort finden wir sie nicht. Dort ist sie nicht geoffenbart. Dieses Heilshandeln Gottes war den alttestamentlichen Propheten verborgen. Es war etwas so revolutionär Neues, dass es die Jünger selbst noch nicht richtig aufnehmen konnten. Deswegen hat ja unser Herr in Johannes 16 gesagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Wenn aber der Tröster gekommen ist, der Heilige Geist, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Ja. Sie brauchten erst den Heiligen Geist, damit sie verstanden, diese gewaltigen Pläne Gottes, dass Gott etwas radikal Neues tun würde, dass die Zeit des Gesetzes vorbei war, dass Israel beiseite gesetzt war. Es gab ja noch eine ganze Zeit Christen, bekehrte, gläubige Jünger aus den Juden, aus den Pharisäern, die dachten, kein Mensch kann gerettet werden, wenn er sich nicht beschneiden lässt und dem Volk Israel beitritt. Weil das Heil ist ja nur bei den Juden. Und dann mussten die Apostel auch deutlich machen, das gilt jetzt nicht mehr. Es gibt keinen Heilsvorzug für die Juden mehr, sondern Juden und Heiden werden jetzt nur noch auf einem Grund gerettet, dass sie sich als Sünder erkennen und dass sie Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, als Retter annimmt. Einen anderen Grund gibt es nicht mehr. Das war ganz mühsam für diese damaligen Judenchristen, aber es war ganz klar, Gott hatte diesen Organismus so gefügt, dass jeder auf dem gleichen Grund durch Christus in die tiefste Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, kam. Und dass die ganze Gemeinde, Juden wie Heiden, gleich geheiligt, gleich gerecht vor Christus stand. vor Gott standen in Christus. Und zwar deshalb, weil nicht ihre eigene Gerechtigkeit, nicht ihre fleischlichen Vorzüge irgendetwas gezählt haben, sondern allein das Verdienst Jesu Christi und die Frucht seines vollkommenen Sühnopfers. Und darin sind wir alle gleich. Ja? Alle gleich heilig, alle gleich gerecht, alle gleich nahe am Herzen des Vaters in Christus. Und das ist eine wunderbare Wahrheit, die der Apostel Paulus verkündet hat, die ihm aber auch die Verfolgung und den Hass der Juden eingetragen hat. Ja, aber das können wir in Epheser 3 jetzt nicht weiter verfolgen. Ich wollte nur andeuten, dass die Gemeinde ist ein Geheimnis in den Ratschlüssen Gottes, ein völlig neuer Abschnitt. Und deswegen finden wir in 1. Korinther 10 auch eine interessante Aussage. Da werden uns nämlich drei Gruppen genannt. Die gibt es auch heute noch. Drei Gruppen, in die Gott die Menschheit aufteilt. 1. Korinther 10, Vers 32. Gebt weder den Juden noch den Griechen oder Heiden noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Heute findet man viele religiöse, irreführende Stimmen, die sagen, alle Menschen sind doch Brüder. Alle Menschen sind doch Gottes Kinder. Stimmt es? Das stimmt nicht. Das ist religiöser Betrug. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Gottes Geschöpfe. Aber nur die sind Gottes Kinder, die dem Herrn Jesus angehören durch Glaube und Wiedergeburt. Das ist dieser Unterschied, den man gerne heute verwischen möchte. Und deswegen, Gott teilt die Menschheit auf. Entweder bist du ein Heide, und es ist jeder, auch der Namenschrist, auch das Kirchenmitglied, egal was da draufsteht auf dem Formular, oder du bist ein Jude, dann bist du aber genauso fern vom Heil wie der Heide, oder du gehörst zur Gemeinde Gottes. Und dann bist du kein Heide mehr und kein Jude mehr. Will ich mal in allem Respekt so sagen, ja? Die Gemeinde Jesu Christi hatte großen Schaden erlitten, als die Christen Jahrzehnte in einem falschen Patriotismus waren. Da gab es den Ersten Weltkrieg, wo die deutschen Christen gebetet haben, Herr, segne unsere Waffen und lass den bösen Feind untergehen. Und die englischen Christen haben gebetet, Herr, segne unsere Waffen und lass den bösen Feind untergehen. Was meint ihr wohl, was der Herr Jesus dazu gesagt hat? Was sind wir denn? Nicht, dass wir unsere staatsbürgerlichen Pflichten gering achten wollen. Aber wir sind Bürger des Himmels. Die Bibel sagt, unsere Heimat ist nicht auf der Erde. Hebräer 11, wir sind Fremdlinge. Asylanten, Ausländer, die nur vorübergehend einen Ort haben. Und unsere eigentliche Heimat ist der Himmel. Und von daher erwarten wir unseren Herrn, dass er uns heimruft, zu sich ruft. Das muss unsere Perspektive sein. Also, aufgepasst, die Gemeinde des lebendigen Gottes, da heißt es, da ist nicht Jude und nicht Grieche. Ja? Und deswegen können sich Christen, zum Beispiel auch ein palästinensischer Christ und ein israelischer Judenchrist, wenn es richtig läuft, herrlich verstehen. Sie lieben sich als Brüder, da gibt es nichts, was sie trennen dürfte. Ist doch ein Wunder. Gibt es doch menschlich gar nicht, oder? Aber so sollte es sein und so ist es auch bei denen, die ihr Christsein real leben. Ja, und dann gibt es noch diese geschichtliche Linie, die möchte ich auch nochmal betonen. Es gab das Heilshandeln Gottes im alten Bund mit Israel. Das war das auserwählte Bundesvolk des alten Bundes. Und es ist ganz klar, Israel wurde aufgrund seiner Verwerfung des Messias für eine Zeit beiseite gesetzt. Israel ist jetzt nicht mehr das Volk des Bundes, das in einem Bund mit Gott steht, sondern das wird erst wieder kommen, wenn der neue Bund kommt. Israel hat eine Zukunft. Das wissen alle, die die biblische Prophetie studieren, ganz klar. Und diese Zukunft hat in mancher Hinsicht schon begonnen. Und trotzdem, Israel ist beiseite gesetzt. Die Gemeinde ist das neue Eigentumsvolk Gottes in der jetzigen Heilszeit. Also, wir müssen unterscheiden zwischen der Heilszeit des Gesetzes und Israels, der Heilszeit der Gnade oder der Gemeinde. Und dann gibt es eine kommende Heilszeit. Viele reformatorisch Gesinnte und andere Christen leugnen das. Die sagen, ach, die Gemeinde verwirklicht das tausendjährige Reich und diese ganzen alttestamentlichen Prophetien über die Wiederkunft des Messias, die sind alle nur symbolisch zu verstehen. Aber das ist ehrlich gesagt keine wirkliche Bibelauslegung. Ja? Das ist eine Irreführung, die leider zurückgeht auf eine ziemlich schillernde Gestalt der Kirchengeschichte, Augustinus, der große Kirchenvater, der tatsächlich viele negative Dinge in der katholischen Kirche vorgeprägt hat, dem wir als evangelische Christen aber nicht folgen sollten. Sondern Augustinus hat gesagt, die Kirche ersetzt das tausendjährige Reich. Es gibt keinen wiederkommenden Christus und kein wörtliches tausendjähriges Reich, sondern die Kirche verwirklicht das tausendjährige Reich, indem sie die Welt immer christlicher macht. Nun, ich glaube, wir können heute schon ziemlich gut beobachten, dass das so gar nie funktioniert hat und dass im Gegenteil diese Lehre die Kirche weltlich und machtgierig gemacht hat und zur Verderbnis der katholischen Kirche ganz viel beigetragen hat. Biblisch orientierte Christen warten auf den wiederkommenden Herrn und sie wissen, dass das, was in den alttestamentlichen Propheten steht, von der Wiederherstellung Israels, von dem Friedensreich, in der Offenbarung steht, dass es 1000 Jahre währen wird, aber das ist alles, sind ja zusammenklingende Zeugnisse. Das wird sich noch erfüllen. Und zwar, wenn die Gemeinde entrückt ist von der Erde, wird sich Gott wieder Israel zuwenden, auch Römer 9 bis 11. Es gibt jetzt viele Stellen, kann ich nicht alles erwähnen. Ich hoffe, ihr könnt es vielleicht nachlesen oder ihr erinnert euch an diese Stellen, wo ganz klar wird, Gott wird Israel noch einmal gnädig sein. Er wird alle seine Verheißungen auch über den neuen Bund, über die Wiederannahme eines Überrestes erfüllen. Und Christus wird vom Himmel wieder auf die Erde kommen und er wird als der Messias, als der König der Könige eine Friedensherrschaft aufrichten auf Erden. Und wisst ihr, das ist ganz wichtig. Auch als ehemaliger Marxist ist mir das recht deutlich geworden. Aber es gibt ja auch noch andere solche Erlöserideologien. Die humanistische, antichristliche Religion der heutigen Zeit sagt, der Mensch schafft es alleine. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Internationale. Ne? Das habe ich früher mit geballter Faust gesungen. Es rettet uns kein höheres Wesen, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Und Gott hat es in seiner Gnade gefügt, dass der Mensch sehr deutlich zeigen musste, wie toll er sich aus dem Elend selber erlösen kann. Ne? Nämlich gar nicht. Ja? Und dieser ganze hochmütige atheistische Kult musste zusammenbrechen. Dem Herrn sei Dank. Aber Tatsache ist, dass auch heute noch es Tendenzen gibt, auch unter Christen, auch unter Evangelikalen, die sagen, wir müssen der UNO beistehen, wir müssen uns eins machen mit den Bestrebungen, die Armut, die Krankheit, wenn möglich noch den Tod auszurotten und ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt zu ermöglichen. Ihr Lieben, wenn wir die Bibel richtig lesen, dann wissen wir, solange die Sünde auf der Erde ist, solange der Satan der Fürst dieser Welt ist, solange die Welt regiert wird von gottlosen Fürsten, kann es niemals Frieden und Gerechtigkeit geben. Und auch die Armut kann nicht ausgerottet werden. Das Einzige, was in diesen ganzen Bestrebungen passiert, ist, dass die Bewegung nach einer Welteinheitsreligion und einer Welteinheitsregierung immer stärker wird. Und das ist Vorbereitung auf den Antichristen. Und da sollten wir Gläubige uns davon fernhalten. So wie die Gemeinde sowieso berufen ist, sich von jeder Art von Politik fernzuhalten, ihr Lieben. Wir sind nicht berufen, diese Welt besser zu machen, besser zu organisieren, sondern wir sind berufen, verlorene Sünder aus dieser Welt herauszurufen zu dem ewigen Heil in Christus. So lese ich es jedenfalls in meiner Bibel. Versteht ihr? Diese Dinge wollen wir noch festhalten, denn wisst ihr, die Bibel ist ein ganz besonderes Buch. Die ist vor 2000 Jahren vollendet worden und sie hat den Anspruch, Ewigkeitsgültigkeit zu haben. Ja, bei uns ist ja jedes Lehrbuch in den Schulen und Hochschulen nach 20 Jahren veraltet und jedes andere Buch nach 30 oder 40 Jahren. Die Halbwertszeit wird immer kürzer. Aber wisst ihr, die Bibel ist ein ewiges Buch und Gott kümmert sich nicht um die Narrheiten der Menschen, um ihre wechselnden Moden, um ihre stolzen Menschenweisheiten, die sie jetzt wieder als den letzten Schluss und den Weg zur Errettung präsentieren, ja, alle 20, 30 Jahre was Neues. Und alles führt bloß dazu, dass die Menschheit noch tiefer in den Schlamassel gerät. Rettung aus dem Elend, in das die Sünder diese Menschheit gebracht haben, gibt es nur durch Jesus Christus. Nur durch Jesus Christus. Und Friede und Gerechtigkeit wird nicht die UNO verwirklichen und nicht die Micha-Initiative und nicht irgendwelche menschlichen Pläne und Bewegungen, sondern ganz allein Jesus Christus, wenn er wiederkommt. Das wollen wir auch festhalten. Und die Berufung der Gemeinde ist es nicht, sich mit der Welt zu vermischen und nicht das tausendjährige Reich heute schon zu verwirklichen, sondern die Berufung der Gemeinde ist, Menschen zu dem zu rufen, der kommende König ist, der Friedefürst, und bei dem allein Sünder Frieden und ewiges Leben finden können. Und diese Berufung wollen wir festhalten. Daran wollen wir weiter unbeirrt arbeiten, in dem Wissen, wir werden einmal abgerufen, entweder ganz persönlich, indem wir heimgehen dürfen, oder aber, und es kommt näher, indem der Herr wiederkommt in die Wolken bei dem Befehlsruf der Posaune und dann alle wahren Gläubigen, der ganze Leib Christi, entrückt wird, dem Herrn entgegengerückt wird in den Himmel. Und dann wird die Gemeinde vollendet sein. Das ist übrigens ihr Ziel, weil wir das auch im Titel angesprochen haben. Ja? Ihr Ziel ist die Vereinigung mit dem Herrn, der sie so geliebt hat, der sich selber für sie hingegeben hat, in der himmlischen Herrlichkeit. Und dann sind wir alle vollendet. Ja? Es gibt manche, die wollen schon hier auf der Erde vollkommen heilig sein und vollendet sein. Die wünschen sich, dass die Gemeinde hier auf der Erde schon vollendet wird. Und die müssen verzweifeln oder sich verführen lassen. Denn hier auf der Erde, das merken wir ganz deutlich, schaffen wir nichts Vollkommenes, nichts Vollendetes. Sondern Christus muss uns vollenden. Der Mensch kann es nicht. Ja? So ist der Mensch eben. Er ist zutiefst ein Versager. Und ohne die Gnade Gottes und den Herrn Jesus wäre er ein hoffnungsloser Fall. Ich hoffe, wir sehen uns so. Oder hat jemand noch Hoffnung in sich selbst? Dann sollte er mal in die Bibel schauen, wenn der Apostel Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Hat er da recht oder nicht? Die einen haben es schon klarer erkannt, die anderen vielleicht noch nicht so klar. Aber wahr ist es auf jeden Fall. Gott sieht es so. Ist gut, wenn wir es auch so sehen. Dass wir aufhören mit Selbstvertrauen und unser Vertrauen ganz auf den Herrn Jesus setzen. Ja, was ist die Berufung, was ist das Wesen dieser Gemeinde Gottes? Ich habe schon gesagt, sie ist die Ekklesia, die herausgerufene Versammlung. Da muss ein Ruf passiert sein. Ein Ruf, der sie absondert und trennt von der Welt. Das ist wichtig. Der Herr Jesus sagt, die, die mein sind, sie sind in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Die Welt schätzt sie, liebt sie, anerkennt sie. Oder was steht in der Bibel? Die Welt hasst sie. Die Welt hasst sie. Warum denn? Wisst ihr, da fehlt uns einiges. Weil eigentlich diese wahre Gemeinde, diese wahren Jünger, etwas von der Heiligkeit und Gerechtigkeit und Gnade unseres Herrn widerspiegeln sollten in unserem Alltagsleben. Und was passiert denn, wenn wir das tun? Dann passiert im kleinen Maßstab dasselbe, was passierte, als der Herr Jesus, als der Heilige und Vollkommene unter den Menschen war. Was sagt er selber? Ich war das Licht. Und die Menschen hassten das Licht. Warum? Weil ihre Sünden rauskamen. Sie wollten nicht, dass ihre Sünden aufgedeckt wurden. Der Herr Jesus in seiner Selbstlosigkeit, in seiner Liebe, hat ihre ganze Habgier, ihre Bosheit, ihre Ungerechtigkeit aufgedeckt. Und deswegen wollten sie ihn umbringen. Und deswegen muss die Welt jeden wahren Christen im Grund hassen. Weil er nämlich ihre Sünde und Gottferne ein Stück ans Licht bringt und sie an Dinge erinnert, die sie am liebsten gerne verdrängen wollten. So ist es doch. Im letzten Winkel ihres Herzens haben viele sündige, von Gott entfernte Menschen die Ahnung, dass was nicht stimmt. Manche sagen sich, hoffentlich stimmt es nicht, was in der Bibel steht, sonst sehe ich schlecht aus. Ja? Wenn es wirklich ein zukünftiges Leben gibt, dann wäre es mir mulmig. Das denken manche, das sagen manche sogar. Versteht ihr? Und da erinnern die Heiligen, wenn sie richtig leben, die ungläubigen Mitmenschen dran. Und für viele ist es ein Anstoß und deshalb ist die wahre Gemeinde nie das Hätschelkind der Welt. Wenn sie das ist, dann hat sie ihre eigene Berufung verleugnet und ist auf einem falschen Weg. Und das müssen wir heute auch ein Stück sehen, wo gerade bei so Bewegungen wie Willow Creek, gerade aus der amerikanischen Gemeindewachstumsbewegung, ein ganz gewaltiger Strom auch zu uns hereinzieht, dass doch die Gemeinde sich mit der Welt vermischen sollte, dass sie die Managementmethoden, die Geschäftsmethoden, die Werbemethoden der Welt anwenden sollten, um erfolgreich zu sein und möglichst viele Leute anzuziehen. Und ihr Lieben, dabei wird die wahre Gemeinde schleichend zerstört und kaputt gemacht. Weil die Gemeinde nämlich nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert als die Welt. Ist doch interessant. Wenn wir das mal lesen, im 1. Korintherbrief, 1., 2. Kapitel, was der Apostel Paulus da über das Wort vom Kreuz sagt und über die Weisheit der Welt. Er sagt: Ich weiß ganz genau, dass meine Botschaft bei 90% meiner Zuhörer absolut nicht willkommen ist. Dann sagt der Gemeindewachstumsexperte: Paulus, du musst was mit deiner Botschaft tun. Du musst da ein bisschen dran drehen, damit die attraktiver wird. Heute sagt man den Leuten: Ihr dürft nur das Positive vom Christentum predigen. Das Geheimnis des Erfolges ist, redet nicht mehr über Sünde, redet nicht mehr über Buße, sondern erzählt den Leuten nur, wie toll es ist und wie viel Erfolg es bringt, wenn man ein Christ ist. Dann kriegst du viele Zuhörer, mindestens in Amerika. Und was ist das? Ihr Lieben, das ist Verführung. Das ist das absolute Gegenteil von biblischer Verkündigung. Wisst ihr, dann erinnern wir uns an den Apostel Paulus, wie er vor Gott Bilanz zieht in Apostelgeschichte 20 und er sagt: Ich bin rein vom Blut aller. Was heißt denn das? Was heißt denn das, ihr Lieben? Der Apostel Paulus hat in Erinnerung an Hesekiel gewusst: Wenn ich euch Dinge verschweige, unangenehme Dinge, wenn ich euch nicht mehr strafe um eurer Sünden willen, wenn ich es nicht mehr anprangere, dass ihr einen Hure in eurer Mitte habt und freut euch auch noch, 1. Korinther 5 und 6, dann mache ich mich schuldig und Gott wird den Preis eurer Seelen von mir fordern. Aber wenn ich treu den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt habe und nichts verschwiegen habe, was für euch nützlich ist, nämlich auch die unangenehmen Dinge, die Predigt von der Buße, dann habe ich meinen Auftrag als Diener des Wortes Gottes getreulich ausgerichtet. Versteht ihr? Und so ist es heute noch ganz genauso. So sieht Gott auch heute noch die Prediger an. Und diese Erfolgsprediger, die nur noch das Positive predigen, die nur noch über die Liebe Gottes predigen und nicht mehr über Gottes Heiligkeit und Gottes Zorngericht und die ewige Verdammnis, das wird einfach weggelassen. Das wird immer mehr verblasst, immer mehr verschwindet im Hintergrund. Das ist keine biblische Verkündigung mehr. Müssen wir ganz klar so sehen. Hier sind Akzente verschoben worden, die ganz, ganz entscheidend sind. Wenn wir nur noch das predigen, was die Leute gerne hören wollen, dann befinden wir uns vorsichtig ausgedrückt in einem fundamentalen Gegensatz zum Apostel Paulus. Ich sage mal, was er über biblische Wortverkündigung in der Gemeinde geschrieben hat. 2. Timotheus 4, ab Vers 1. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ihr Lieben, ich kann nur sagen, wir leben mitten in dieser Zeit. Und es ist erschreckend, wie genau das die Mentalität der endzeitlichen Christenheit im Abendland kennzeichnet, was ich hier gerade vorgelesen habe. Aber wie gesagt, die treuen Diener Gottes, sie sollen das Wort Gottes verkündigen. Sie sollen das tun, wo die modernen Gemeindewachstumsexperten sagen: Nur nicht, du ruinierst die Gemeinde. Überführe, tadle, ermahne. Aber mal ehrlich, ihr Lieben, wer von euch wird schon gerne ermahnt? Habt ihr das mal erlebt, dass ein Bruder auf euch zugegangen ist und euch ermahnt hat und ihr habt Gott und diesem Bruder gedankt? So soll das nämlich eigentlich sein. Sagst du, danke, dass du mich ermahnt hast. Ich brauche das. Oder wer ist noch der Meinung, ich brauche doch keine Ermahnung. Ich kann doch selber wissen, wie ich meinen Weg gehe. Was hat denn der mir zu sagen? Der soll doch erstmal vor seiner eigenen Tür kehren. Ist das nicht viel eher unsere Einstellung? Aber dann stimmt was nicht. Die Bibel sagt, einer der Wesenszüge wahrer Gemeinde ist, ermahnt euch gegenseitig und tröstet einander. Ja? Gott weiß ganz genau, dass wir nicht alleine richtig ans Ziel kommen, dass wir den Bruder, die Schwester, den Ältesten, den Verkündiger des Wortes brauchen, um ans Ziel zu kommen, weil wir nämlich für uns selber genommen viel zu bockig wären und vom Weg abkommen würden. Haben wir die Einsicht noch, die Demut? Oder gehören wir auch zu den stolzen Christen, die sagen, Ermahnung, nein, danke? Sag ich mal nur so, wisst ihr, das ist ja nicht nur so eine allgemeine Beobachtung, das geht ja auf uns ganz persönlich. Tatsache ist, dass die Bibel sagt, die Prediger des Wortes müssen auch ermahnen. Sie müssen das Wort auch ganz konkret zuspitzen und Dinge beim Namen nennen. Sonst handeln sie nicht treu. Also die Gemeinde Gottes lebt vom Wort Gottes, von der Wahrheit Gottes. Auch das ist so wichtig, weil heute auch ein Stück gesagt wird, ja, ihr müsst einfach andere Aktivitäten stärker betonen. Man kann ja zusammen zum Beispiel Kino sehen, man kann Disco tanzen in der Gemeinde, man kann alle möglichen sozialen Aktivitäten machen, alle möglichen Selbsthilfeklubs, sodass das aussieht, das Gemeindeprogramm wie das von der Volkshochschule. Ja, das kann man natürlich alles auch machen. Aber was ist denn das Wesen von Gemeinde? Was ist ihr wahrer Auftrag? Nun, eine ganz wesentliche Aussage finden wir im 1. Timotheusbrief, im 3. Kapitel. Da heißt es, Vers 15, damit du weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Und jetzt kommt es, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Was? Die Gemeinde? Die Gemeinde ist der Pfeiler der Wahrheit. Ja. Die Bibel sagt, Herr, dein Wort steht ewig fest in den Himmel, ganz gewiss. Aber wer ist auf der Erde der Zeuge der Wahrheit Gottes? Wer sagt denn noch die Wahrheit über Gott? Wer sagt denn noch die Wahrheit, dass der lebendige Gott Himmel und Erde geschaffen hat? Und zwar in 6 Tagen, nicht in 6 Millionen Jahren. Wer sagt denn noch, dass wir diesem Schöpfergott verantwortlich sind? Wer sagt denn noch, wer Regen gibt zu seiner Zeit und Sonnenschein, wem wir an Erntedank festhalten können, nicht der Mutter Erde, wie das auch ab und zu immer wieder aufkommt, ja, sondern unserem Gott. Also die Gemeinde ist der einzige Zeuge von Gottes Wahrheit mitten in einer Welt der Lüge. Das ist auch wieder so ein Schwarz-Weiß-Denken, oder? Schlimm. Denkt die Bibel schwarz-weiß oder denkt sie in lauter Graustufen? Was meint ihr? Schwarz-weiß. Also ich weiß nicht, meine Bibel lese ich so. Da heißt es entweder Licht oder Finsternis, entweder Christus oder Belial. Ja? Versteht ihr? Heute will man vom Weltgeist, vom Zeitgeist her das alles einebnen. Aber wir sind berufen, die ewige Wahrheit Gottes in dieser Welt, die voller Lüge ist, voller auch Betrug, über die Menschen letztlich vom echten Weg zum Heil abhält. Wir sollen die Wahrheit festhalten. Wir sollen sie ausleben. Es hat keinen Sinn, wenn wir die Wahrheit archivieren in unseren Gemeindebibliotheken. Ja? Das ist genauso wenig, wie es einen Sinn hat, wenn ein Christ 15 schöne Goldrandbibeln in seiner Bibliothek stehen hat und er liest in keiner von ihnen. Dann hat er lieber nur eine und die ist ganz zerlesen und er lebt danach. Das ist nämlich entscheidend, dass wir danach leben. dass wir das Wort ausleben. Und dann sind wir ein Pfeiler und ein Fundament von Gottes Wahrheit in dieser Welt. Und wenn Menschen nach Wahrheit suchen, wo sollen sie sich denn hinwenden? Zu den Zeugen Jehovas? Ja, die bieten ihnen schnell ihre Lügen an. Wo finden sie denn noch Wahrheit? Finden sie uns überhaupt noch als Zeugen? Strahlt da noch irgendein Licht? Oder haben wir schon die Notschalter gedrückt und das Licht abgeknipst, ihr Lieben? Wisst ihr, das soll uns auch ermutigen und herausfordern, dass wir ein Licht sind. Und das sind wir, wenn wir fröhlich und in der Kraft des Heiligen Geistes die Wahrheit Gottes auch bezeugen, auch im Alltag. Wisst ihr, wir haben 10 Kinder und das ist schon so eine Sache, die macht die Leute dann etwas staunen. Ja, sagt die, oh, so viele Kinder, sind das alles eigene? Sag ich, ja. Und dann fragen sie manchmal noch, ja, sind die alle gewollt? Und dann sagen wir, ja. Ja, wir sind gläubige Christen und wir glauben, dass Kinder eine Gabe Gottes sind. Und jedes Einzelne ist erbeten und angenommen. Ja, das ist zum Beispiel so ein Zeugnis, wo man einfach auch durch sein Leben, egal, andere können es durch andere Dinge, ja, dass man sagt, wieso konnten sie jetzt so friedlich sein, wo ihr Chef sie so runtergemacht hat? Ich werde ihm ins Gesicht gesprungen. Und dann können wir doch sagen, ich bin gläubiger Christ. Ich kann dem nicht ins Gesicht springen. Ich segne ihn, ich bete jeden Tag für ihn. Ja? Das sind zum Beispiel so ganz alltägliche Formen, wo wir ein Licht sein können, wo wir Gottes Wahrheit und Realität bezeugen können in einer Welt, die immer mehr in die Finsternis abgleitet. Und das ist unser Auftrag. Ja? Bis hin zu dem, dass wir Büchertische machen, dass wir Bibeln verschenken, dass wir diese Wahrheit weitergeben und auch, dass sie bei uns mutig, klar und unverkürzt verkündigt wird, nicht leisetreterisch, nicht mit lauter Kompromissen und Verbeugungen an die Bibelkritik und die akademische Theologie, ihr Lieben, sondern so, wie es geschrieben steht, so wie ein Spurgeon zum Beispiel gepredigt hat, so sollten wir auch heute noch predigen. Ja, also die Gemeinde, ein Pfeiler und eine Grundfeste von Gottes Wahrheit. Nun, es gibt 3 ganz besondere Bilder. Eigentlich sind es 4, aber 2 hängen zusammen, die das Wesen der Gemeinde in dem Wort Gottes uns besonders verdeutlichen. Und ich möchte auf diese 3 oder 4 Bilder noch eingehen. Das erste, dieses doppelte Bild ist, die Gemeinde ist der Tempel Gottes und auch die Priesterschaft Gottes in der jetzigen Heilszeit. Wir finden das am besten zusammengefasst im 1. Petrusbrief, im 2. Kapitel. Da lesen wir ab Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ich liebe dieses Wort. Ich denke, das hat uns heute auch sehr viel zu sagen. Ich sage mal ganz ehrlich, es ist heute eine große Krankheit, dass die Gemeinde nur noch als Evangelisationsverein, wenn überhaupt, gesehen wird. Selbst wenn man Evangelisation noch biblisch versteht, ist das zu wenig und ist es einfach falsch. Ja? Wenn also Leute sagen, wir sind nur noch zu dem Zweck auf der Erde, um zu evangelisieren, dann muss ich sagen, tut mir leid, stimmt biblisch nicht, siehe 1. Petrus 2. Ich bin der Überzeugung, die höchste Berufung, die die Gemeinde auf Erden hat, ist es, ein heiliges Priestertum für den lebendigen, ewigen Gott zu sein. Die höchste Berufung ist, dass die Gemeinde Gottes Opfer des Lobes, Opfer des Dankes und der Anbetung regelmäßig aufsteigen lässt vor Gottes Thron. Wir wissen aus der Offenbarung, wie kostbar das Gott ist, dass diese Gebete von Engeln Gottes vor den Thron gebracht werden, zusammen mit Räucherwerk. Ja, das ist etwas Kostbares. Das gehört zu der Anbetung, die dem heiligen Gott wohlgefällig ist. In Johannes 4 lesen wir, Gott Sucht solche Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und genau das ist die Berufung der Gemeinde. Die höchste Berufung der Gemeinde. Ich sage das auch deshalb, weil auch wieder im Gefolge von Willow-Krieg und ähnlichen Strömungen man einer radikalen Verweltlichung und Entheiligung des Hauses Gottes dafür Werbung macht, dafür eintritt. Und es bedeutet, wenn man also Disco-Musik zur Anbetung macht und Hip-Hop tanzt, wenn man Witze reißt in der Gemeinde, wenn man nur noch 20 Minuten Predigten hält, wenn man meint, man könne die Gemeinde der Welt gleichstellen und profan machen, dann beraubt man sie und zerstört die höchste Berufung, die die wahre Gemeinde hat, nämlich ihre heilige Priesterberufung. Und es ist eine heilige Priesterschaft, ihr Lieben. Was heißt denn heilig? Es hat nichts mit katholischen Heiligen zu tun. Heilig heißt abgesondert für Gott. Heilig heißt unzugänglich für das Sündige, für das Weltliche, für das Profane. Der Tempel war ein abgesonderter Ort. Wie gesagt, im Judentum konnten dort nur die Priester reintreten und die Leviten. Wenn ein Israelit in den Tempel selber reingegangen wäre, hätte er umgebracht werden müssen. So heilig ist Gott. Und dieses Heiligtum sind wir. Das heißt, Gott möchte, dass alle wahren Wiedergeborenen wirklich ihm Anbetung und Dank darbringen als ein Priestertum. Und das geschieht, wenn wir in den Versammlungen uns versammeln, wenn wir Loblieder singen, wenn wir Gebetsgemeinschaft halten, dann geschieht genau dieser Dienst. Vielleicht hilft es uns, ihn etwas bewusster zu tun und auch die Bedeutung zu schätzen. Da sind die Engel Gottes dabei, ihr Lieben. Und vor dem Thron Gottes werden solche Stunden registriert. Bin ich ganz überzeugt davon. Das ist der höchste Dienst, den wir hier auf der Erde tun können. Ihr Lieben, und denkt einmal, wie viele Millionen Menschen, alles Geschöpfe Gottes, alles Empfänger der Güte Gottes, sie fluchen Gott, sie schimpfen, sie murren, wenn mal viel Regen kommt, wenn Stau auf der Straße ist, immer wird gemurrt und immer wird gelästert. Sie kennen den wahren Gott nicht, sie dienen den Götzen. Es gibt nur eine kleine Schar, von der lebendige Gott erwarten kann, dass sie ihn erkennt, dass sie sein Wirken anerkennt, dass sie ihm Dank opfern, das ist die Gemeinde. Und ich denke, das ist vielmehr auch wichtig, auch für die Bewahrung dieser Welt vor den letzten Abgründen der Finsternis, dass es da Anbeter gibt, deren Gebet regelmäßig zum Himmel hochsteigt. Wir sollten das viel öfters tun, auch in der Fürbitte. Zum Priesterdienst gehört ja auch Fürbitte dazu. Ja? Also das möchte ich einmal sagen, das ist die höchste Berufung der Gemeinde. Und dazu gehört Absonderung von der Welt. Das kann diese Priesterschaft nur tun, wenn sie sich von der Welt abgesondert hält. Ich lese dazu mal dieses ganz wichtige Wort aus 2. Korinther 6. Da heißt es ja, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Also hier wird die Ausübung dieses Vorrechts, dass der lebendige Gott in unserer Mitte ist, wenn wir versammelt sind, gebunden daran, dass wir uns getrennt halten von Welt, Sünde und Götzendienst. Zwischen Babylon und Jerusalem kann es keine Gemeinschaft geben. Ja? Es muss so sein, dass diejenigen, die dem lebendigen Gott dienen, dass sie es in der von Gott gewünschten Trennung von Sünde, Welt und Finsternis tun. Das ist ein Grundsatz Gottes, der ganz, ganz wesentlich ist, auch dafür, dass dieses heilige Priestertum wirklich bestehen bleibt. Wisst ihr, was passiert ist, als die Israeliten sich mit den Heidenvölkern vermischt haben und die Verehrung des Herrn vermischt haben mit der Verehrung der Götzen der Völker um sich herum? Was war dann? dann haben sie ihre Berufung als heiliges Priestertum verloren. Und dann auch den Tempel. Und dann auch ihr Land. Das hatte schwerste Folgen. Weil Gott lässt nicht mit sich spaßen. Wir können diesen heiligen Priesterdienst nicht tun und ihn vermischen mit Heidentum und Sünde. Das geht nicht. Deswegen hat auch eine biblische Gemeinde Gemeindezucht, weil sie vor dem Angesicht eines heiligen Gottes steht, der die Sünde nicht dulden kann und dem es ein Greuel ist, wenn Sünde geduldet wird und dann gleichzeitig spricht man Worte der Verehrung Gottes aus. Ja, das passt nicht zusammen. Also das sind diese Zusammenhänge, die da eine Rolle spielen. Die Gemeinde ist zugleich der Tempel Gottes, der Ort der Anbetung, der Wohnort Gottes und sie ist die Priesterschaft, die diesem Tempel Dienst tut. Und das ist unsere höchste Berufung. Und was ist dann die zweite? Dieses zweite Bild, es ist die Braut des Christus. Auch ein wunderbares, kostbares Bild. Wir finden es mehrfach, aber ich lese mal zwei Bibelstellen vor. Epheser 5. Da heißt es ja ab Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und dann eben das mit dem Mann und der Frau und dann Vers 32, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Also das ist diese wunderbare Sache, dass die Gemeinde die Braut des Christus ist. Vielleicht noch ein wunderschönes Wort dazu, 2. Korinther 11, da wird etwas auch von den Gefahren deutlich. Da heißt es ja ab Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Also die Gemeinde ist der Gegenstand der höchsten Liebe Jesu Christi. Für sie hat er sich ganz geopfert. Für sie ist er in die Tiefen des Gerichtes Gottes gegangen. Für sie hat er so viel aufgegeben. Und das bedeutet auch, dass wir eine Berufung haben, ja einen Adel, dem wir nachkommen sollten. Wenn wir Braut sind, dann sollten wir auch in bräutlicher Liebe zu dem Herrn Jesus, in ganzer Hingabe an ihn unser Leben führen. Dann sollte nicht irgendwelche Eigensucht, irgendwelche Hintergedanken und eigene Ziele unser Leben bestimmen, sondern dass wir ganz für unseren Herrn leben wollen, der so viel für uns gegeben hat. Das ist eigentlich dieser Gedanke der Braut. Auf der einen Seite ganze Liebe, ganze Hingabe an den Bräutigam und auf der anderen Seite sehen wir hier auch den Gedanken der Absonderung wieder, die Keuschheit, die Reinheit. Dass sich eine solche Braut nicht beflecken sollte mit den Sünden dieser Welt. Dass sie sich nicht vermischt mit der Welt. Dass sie getrennt bleibt von der Hure. Das ist ja die falsche Namenschristenheit, die Welteinheitskirche in der Endzeit, die Hure Babylon. Und zwischen der Braut und der Hure wird die Schere immer größer und es ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und das ist diese endzeitliche Zuspitzung, wo am Ende die Leute entweder bei der Brautgemeinde sind oder in der Hure. Und ihr Schicksal wird dementsprechend sein. Und die Entscheidung, die Weichen, stellen wir heute und jetzt. Welchen Weg wir gehen wollen. Den breiten Weg oder den schmalen Weg? Also das sind Dinge, die sind ernst, aber ich denke, die sind alle in diesem Gedanken mit enthalten, dass die Gemeinde die Braut des Christus ist. Das bedeutet auch, sie ist die vertraute Gehilfin. Sie ist diejenige, die bis in Ewigkeit dem Herrn anhängt und in innigster und schönster Gemeinschaft mit ihm ist. Und so wie die Braut als verlobte Braut auf den Tag der Hochzeit sich hinsehnen sollte, so sollten wir uns hinsehen auf den Tag der Entrückung und des Hochzeitsmahls des Lammes. Und wenn wir diese himmlischen Dinge betrachten, Kolosser 3, trachtet nach dem, was droben ist, dann verstricken wir uns auch nicht die ganze Zeit in das Rennen nach Karriere, mehr Gehalt, mehr Konsum, mehr Vergnügen, irgendwelchen äußeren Dingen. Das wird uns dann alles unwichtig. Andere Dinge werden uns wichtiger. Zum Beispiel, dass wir uns Zeit nehmen fürs Gebet, fürs Bibellesen, fürs Nachsinnen über diesen wunderbaren Herrn, der so Großes für uns getan hat. Und das gehört auch mit zu dieser Brautberufung, dass wir uns mit dem Bräutigam, mit seiner Person, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Liebe beschäftigen und dass wir auch anderen etwas davon weitersagen. Auch das gehört ganz natürlich mit dazu. Ja, ein wichtiges Bild haben wir noch, was wir betrachten sollten. Und das ist der Leib des Christus. Das ist ein Bild, das ganz besonders im Korintherbrief im Vordergrund steht. Aber wir finden es auch an anderen Stellen, auch im Römerbrief. Ich lese mal aus dem 1. Korinther, aus diesem bekannten 12. Kapitel, ein paar Verse noch. Jetzt in Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes, aber obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Und dann Vers 26 und 27. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Ich habe das schon vorher erwähnt, bei dieser Geistestaufe, wo der Geist in den Leib hineintauft, dieser Leib ist keine menschliche Organisation. Manchmal muss man, wenn man die Gemeinden heute anschaut, denken, der Unterschied zu irgendeinem Musikverein oder irgendeinem menschlichen Verein ist manchmal nicht so arg groß, wo man irgendwelchen gemeinsamen Interessen nachgeht auf menschliche Organisationsebene. Und menschliche Organisation sollte eigentlich in dem Leib des Christus nicht eine Rolle spielen. Sie sollte, wenn höchstens notwendiges Hilfswerk am Rande sein. Der Leib ist ein geistlicher Organismus. Und dieser Organismus hängt ab, noch viel mehr, als es der menschliche Leib tut, von dem Haupt. Das ist ganz klar. Ohne das Haupt, nämlich Christus, den verherrlichten Herrn zur Rechten Gottes, gäbe es den ganzen Leib gar nicht. Ohne das Haupt würde dieser Leib sofort in sich zusammenfallen und sterben. Naja, so ist es bei uns auch. Wenn wir geköpft werden, dann ist es aus mit uns. Ne? Da ist der Rest vom Leib, kann nichts mehr machen. Und das ist dieses Bild. Christus ist das Haupt, er ist derjenige, von dem alles abhängt, aber der Leib ist das ausführende Organ des Hauptes. Wie ist denn das, wenn ich jetzt zu dem Mikrofon greife, wie fängt es an? Das fängt im Haupt an, mit einem Gedanken, mit einem Impuls. Und dieser Impuls wird dann durch die Nervenbahn durchgeleitet, bis zu den Muskeln, die dann zusammen mit dem Auge bewirken, dass ich auch wirklich an dieses Mikrofon lange. Schaut, und so ist es mit dem Leib. Eigentlich ist der Leib des Christus, die Gemeinde, ist das Ausführungsorgan der Impulse des Hauptes. Das, was Christus, der Herr im Himmel, getan haben möchte, das soll der Leib auf der Erde wirklich tun. Wenn es dem Herrn ein Anliegen ist und er sieht, da gibt es irgendeine Volksgruppe von mir aus, die Kurden, welche in Deutschland, die sind da im Exil, die brauchen das Evangelium. Ja, was macht Christus? Er sendet keine Engel, das könnte er auch tun. Er erscheint auch nicht den Leuten, das sind auch so Nachrichten aus dem Missionsfeld, da müssen wir vorsichtig sein mit irgendwelchen Christuserscheinungen, denn die Bibel sagt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Sondern was macht Christus? Er bewegt Glieder seines Leibes, zu diesen Menschen hinzugehen und ihnen das Wort Gottes, das Evangelium zu bezeugen. Ja, das ist Gottes Weg. Und es bedeutet, der Leib ist in diesem Sinn dafür da, den Willen des Hauptes auf Erden zu tun. Wir alle sollten ausgerichtet sein auf die Impulse unseres Hauptes. Das sind wir leider in der Praxis gar nicht so arg. Ja, deswegen ist es auch ein Punkt, wo wir uns prüfen sollten. Wenn mein Herr etwas von mir will, bin ich bereit, da zu folgen? Auch wenn es vielleicht was Schwieriges, was Unangenehmes ist? Wenn der Herr von mir aus mir deutlich macht, ich soll meinem Chef Zeugnis geben und ich denke mir, oh weia, vielleicht fliege ich dann, wenn ich das mache. Ja, oder irgendwelche solche Dinge. Aber wir wollen dem Herrn gehorchen. Wir wollen den Willen unseres Herrn tun als Leib auf der Erde und dazu sollen wir uns auch gegenseitig ermutigen. Ne, keine Aktion, das ist auch ein Wunder, wie Gott den Leib geschaffen hat. Jede kleine Aktion, da sind mindestens 500 verschiedene Muskeln, Nerven und Organe damit beteiligt. Das langt oft gar nicht, oft sind es über 1000 und noch mehr. Ja, das merkt man gar nicht, aber auch in der Gemeinde ist es so, sie ist abhängig von dem Zusammenspiel der verschiedenen Glieder. Der eine betet, der andere gibt, der dritte geht. So ist es oft auch in der Mission. Ohne den Betenden ist es nichts, ohne den Gebenden ist es nichts und ohne den, der wirklich geht, ist es natürlich schon gar nichts. Ja? Wir brauchen sie alle. Es muss ein Zusammenspiel da sein. Und deswegen ist auch dieses Bild des Leibes so wichtig, auch für unsere Gemeindepraxis. Da gehört noch etwas dazu, dass im Grund Gott sagt, die Dienste in der Gemeinde sind aufgrund der Gnadengaben und Berufungen, die Gott gibt. Ich sage es mal so, zu predigen, das Wort zu verkündigen, das ist nicht etwas, was man empfängt, indem man das Diplom irgendeines Predigerseminars entgegennimmt. Ja? Da ist man vielleicht verdorben fürs wahre Predigen und für den wahren Dienst für den Rest seines Lebens. Ja? Sondern diese Berufung bekommt man durch den Geist Gottes und durch eine Gnadengabe. Ja? Nämlich die Gnadengabe entweder der Verkündigung, der Lehre oder der Ermahnung. Und wenn die Gnadengabe da ist, dann hilft auch eine Ausbildung was. Aber eine Ausbildung ohne Gnadengabe bringt keine Frucht. Da ist Gott knallhart. Ja? Seine Gaben und Berufungen sind es, die entscheidend sind. Und seine Führung. Nicht, dass ich sage, ich will mich einbringen in die Gemeinde. Das ist so ein modernes Denken. Sondern, dass wir sagen, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Das ist biblisches Denken. Ja? Das Glied sagt nicht, oh, ich wäre am liebsten Fuß, jetzt bewerbe ich mich mal als Fuß und mach mal einfach. Sondern ich muss ja wissen, wo hat mich Gott eingesetzt? Weil nur so kann ich im Segen dienen. Das ist auch der Gedanke des Leibes. Ja? Also diese Bilder sind gar nicht abstrakt, die sind gar nicht irgendwie abgehoben, sondern die haben uns jede Menge zu sagen, bis hinein in unser persönlichstes Leben. Alle miteinander. Ja? Also, das ist wichtig, dass wir das verstehen, dieses Geheimnis der Gemeinde. Es wird umgesetzt im Alltag, umgesetzt in Gemeinden, in denen es allesamt menschelt. Ich komme ja nun in viele verschiedene Gemeinden hinein, ja, russlanddeutsche Gemeinden, Brüdergemeinden, Baptistengemeinden, landeskirchliche Gemeinschaften. Und es ist eines ganz klar, wenn es gut geht, dann ist überall auch eine Liebe zum Herrn und ein Bestreben, sich nach dem Wort Gottes zu orientieren. Und das segnet Gott auch. Und dann ist überall das Fleisch und menschliche Schwäche, Uneinigkeit, unschöne Dinge, über die man sich schämt als Jünger Jesu Christi, Lieblosigkeiten, Streit, Verleumdungen, ach, was nicht alles. Wisst ihr, und unser Herr Jesus weiß es am allerbesten von uns allen. Und er trägt diese Dinge. Er leidet ganz gewiss auch darunter. Wenn uns das mehr bewusst würde, dann würden wir vielleicht auch mehr Buße tun über solchen Dingen. Aber er trägt es. Und Gott hat es so geordnet, dass die Herrlichkeit der Gemeinde eine innere ist, eine verborgene. Mir gefällt es so, im Psalm 45 heißt es einmal, ich glaube, die Königstochter ist ganz herrlich im Innersten, nicht nach außen hin. Ja? Und das ist auch, denke ich, etwas, was in der Gemeinde gilt. Es gibt eine verborgene Herrlichkeit der Gemeinde. Das, was Gott gewirkt hat, kann der Mensch nicht kaputt machen. Es bleibt bestehen, auch wenn es manchmal viel zu wenig in unserem Gemeindeleben sichtbar wird. Das sollte unser Bestreben sein, dass es immer mehr ausgelebt wird, dass es sichtbar wird, dass es praktiziert wird, auch von einer Vollkommenheit, brauchen wir uns da keine Illusionen machen. Ja? Die wird es erst geben, wenn unser herrlicher Herr alle Glieder seines Leibes zu sich zieht. Dann passiert etwas ganz Wunderbares, da freue ich mich auch schon drauf. Dann wird dein Fleisch und mein Fleisch, deine sündigen Neigungen und meine sündigen Neigungen, deine Ichhaftigkeit und meine Ichhaftigkeit, die unserem Herrn und unseren lieben Mitgeschwistern viel Mühe machen hier auf Erden, dann wird all das verwandelt werden, in den Tod Christi verschlungen werden und wir werden einen neuen Leib haben und es wird nichts Sündliches mehr an uns geben, sondern wir sind völlig gleichgestaltet der Herrlichkeit, der Liebe, der Reinheit, der Heiligkeit unseres Herrn. Und wenn dann der Herr wiederkommt auf diese Erde als der König, dann wird diese Welt ein Schauspiel erleben. Das hat sie noch nie erlebt. Und die Menschen werden staunen. Sie werden neben diesem herrlichen Friedefürsten das Weib, die Braut des Lammes sehen. Und zwar in einer Herrlichkeit, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können. Und dann werden wir eine Einheit bilden, eine vollkommene Einheit. Dann wird es keine Eigensucht, keine Erkenntnisunterschiede, kein Neid und Streit mehr zwischen uns geben. Dann sind alle wahren Kinder Gottes völlig eins mit dem Herrn und untereinander. Und die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus wird uns durchstrahlen. Und dann haben wir das Ziel erreicht. Wisst ihr, und zu diesem Ziel will uns unser Herr Jesus zubereiten. Das soll der letzte Gedanke sein. Ich will euch nicht mehr lange plagen. Aber das ist vielleicht noch wichtig. Wisst ihr, wenn wir geschliffen werden aneinander. Ich werde auch viel geschliffen, ja, weil ich es auch vom Herrn so gesehen habe, manche unangenehme Wahrheiten zu verkündigen, dann kriegt man auch manche Raspelfeile ab. Und ich muss sagen, im Grunde ist es gut so. Ich habe es auch nötig, muss ich ganz ehrlich bekennen, dass ich geschliffen werde. Wisst ihr, sonst sind es Lebensumstände, Dinge, das Kreuz in unserem Leben, hat man früher gesagt, aber das ist vielleicht gar nicht ganz richtig, sondern von Gott verordnete Widrigkeiten, Zucht- und Erziehungsmaßnahmen, Hindernisse auf unserem Weg, Enttäuschungen, schwierige Menschen in unserer nächsten Lebensumgebung. Alles das benutzt Gott. Er benutzt die Heiligen untereinander als Schmirgelpapier. Er will uns zubereiten, dass wir schon hier auf der Erde Christus ähnlicher werden, dass wir durch Leiden zubereitet werden auf die Herrlichkeit. Wenn wir denn gewürdigt werden, ein Stück mit Christus zu herrschen, dann müssen wir vorher die Demutsschule auch mit Christus durchgemacht haben. Denn bevor er herrschen kann, musste er leiden. Und war er der Geringste, der Verachtetste, der Diener aller, dem sündige Menschen verspotten, fertig machen konnten, wie man heute sagen würde, und er hat sich nicht gewehrt. Versteht ihr? Und in einem geringen Maß, mehr oder weniger geringen Maß, sind auch wir berufen, als Gemeinde, als Einzelne, diese Leidens- und Zubereitungsschule in der Niedrigkeit zu durchlaufen. Auch indem wir lernen, die Schwächen und Schwierigkeiten des anderen, unseres Mitbruders, unserer Mitschwester zu tragen, für sie zu beten, statt über sie zu lästern, ihnen zu vergeben, sie vielleicht auch zu ermahnen, aber immer dieses Band der Liebe, um des Herrn Jesu willen aufrechtzuerhalten. Das darf nicht durchgeschnitten werden. Das ist Gottes Zubereitungsschule für die Gemeinde, die eigentlich schon jetzt herrlich ist, die ein herrliches Erbe, eine herrliche Zukunft hat, aber hier auf der Erde muss sie noch durch manches durch. Das ist alles andere als herrlich. Das ist bei uns allen so. Das ist notwendig. Das hat Gott so geplant. Aber das Ziel von uns allen, wenn wir wirklich durch die Wiedergeburt zu dieser Gemeinde gehören, das Ziel ist überstrahlende Herrlichkeit. Denn dieses Ziel heißt Jesus Christus, der König der Könige, der Herr der Herren, der Sohn des lebendigen Gottes. Lasst uns ihn mehr lieben, mehr anbeten, ihm priesterlich dienen, diese Berufung, über diese Berufung nachsinnen, die er ausgesprochen hat über seine Gemeinde, dass wir doch seinem Willen und Ratschluss, den er in seinem Wort gegeben hat durch die Apostel, mehr und mehr Folge leisten. Dann wird unser Leben gesegnet sein. Dann wird die Kraft Christi, die Freude, der Friede Jesu Christi unser Leben mehr und mehr erfüllen. Bin ich überzeugt davon. Möge der Herr euch alle, uns alle in diesem Sinn segnen und dahin wachsen lassen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist so groß und wunderbar und herrlich. Herr, du warst in dieser Herrlichkeit schon vor Grundlegung der Welt. Und um unsertwillen hast du diese Herrlichkeit verlassen, bist Mensch geworden, hast dich zum Diener aller gemacht, hast die Bosheiten der Menschen geduldig ertragen, hast Gutes getan an denen, die dir Böses getan haben. Du hast den Willen des Vaters in allem erfüllt und du bist dann für uns als der Heilige und Unschuldige, der einzig vollkommene Mensch. Du bist für uns und all unsere Sünden, für unsere Abgründe der Bosheit und Verderbnis ans Kreuz gegangen. Du hast für uns gelitten. Du hast unsere Schuld für immer getilgt und hast uns als Heilige und Gerechte, als geliebte Kinder vor den Vater gestellt. Ach Herr, wir können das alles gar nicht in der Tiefe erfassen, was du für uns getan hast und auch nicht deine große Liebe zu uns. Aber schenke doch, dass wir durch das Wort, das wir gehört haben, diese Liebe tiefer erkennen, aber auch die große Berufung, die wir haben, als heilige Priester, als die Braut des Lammes, als den Leib des Christus, dein Ausführungsorgan auf der Erde. Lass uns diese Dinge festhalten und darin wachsen. Schenke, dass diese Verkündigung, dass dein Wort doch uns allen zur Ermunterung dient, dich mehr zu suchen, dir mehr zu dienen, in der Hingabe zu dir zu wachsen und diese Berufung mehr und mehr zu erfüllen, einzeln und gemeinsam, die du deiner Gemeinde gegeben hast. Wir danken dir für deine wunderbaren Ratschlüsse. Wir danken dir für dein lebendiges und kräftiges Wort. Segne du es an jedem Einzelnen von uns, auch wenn wir jetzt auseinandergehen. Dir sei Ehre und Preis und Anbetung. Amen.